Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Beginnen wir heute mit einer guten Nachricht. Die kommen ja oft zu kurz. Die gute Nachricht: 6 Mathe-Schüler aus Deutschland gehören zur Weltelite und haben heute ihre erste digitale Klausur der Mathe-Olympiade geschrieben. Schulzeit und dann, für Mathe-Genies vielleicht das geringere Problem, für viele Jugendliche, die gerade ihren Abschluss hinter sich haben und Corona-bedingt ausgebremst werden, sind es frustrierende Zeiten. Die Frage lautet also: Zukunft gestalten, aber wie? Auch darum geht es heute bei Campus und Karriere. Und wir starten unsere Serie Digitalnomaden, eine Arbeitsform, die Schule machen wird. Ich bin Thekla Jahn, willkommen zum Bildungsmagazin. Es gibt ja schon die Ersten, die Formulierungen finden wie nach der Pandemie. Aber so weit ist es noch nicht. Die Infektionszahlen steigen wieder und Corona geht vielen von uns langsam richtig auf den Geist. Denn es macht viele Striche durch unsere Pläne, nicht nur privat, sondern auch im Job, bei der Ausbildungssuche oder an der Uni. Besonders trifft es Jugendliche, die am Ende ihrer Schulzeit nun überlegen, wie es weitergehen soll. Esther Körfgen hat in Köln 5 Frauen getroffen, alle 19 oder 20 Jahre alt, die im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht haben und jetzt durch Corona sehr deutlich die Grenzen ihrer Möglichkeiten erleben und das Gefühl haben, dass in ihrem Leben einiges nicht mehr so gut klappt.
Miller hatte Glück im Unglück. Sie konnte immerhin ihren Freiwilligendienst in Kambodscha zu Ende bringen. Die im Anschluss geplante Reise durch Asien dagegen musste sie canceln. Jetzt ist sie seit einiger Zeit auf Jobsuche. Sie würde sich gerne ein WG-Zimmer leisten können.
Aber mit der Studenten-Jobsuche ist es momentan echt schwierig. Ich habe auch bei vielen gefragt, bei kleinen Eisdielen, kleinen Cafés, und diese meinten dann immer, dass sie sich melden, aber die haben sich nie zurückgemeldet. Oder manche haben auch einfach gesagt, dass sie wegen Corona keine neuen Mitarbeiter derzeit einstellen können.
Miller hadert mit ihrem inneren Drang, jetzt eigentlich neue Dinge erleben und ausprobieren zu wollen und nicht zu können.
Ich habe generell das Gefühl, dass unsere Generation sehr lost ist, wenn ich das so sagen kann. Also irgendwie verloren und niemand so richtig genau weiß, was er machen möchte. Oder die Leute, die vielleicht einen genauen Plan haben, dann irgendwelche Hürden in den Weg gestellt bekommen. Und das einfach sehr schwierig ist momentan.
Für Zoe heißt die Haupthürde ganz klar Corona. Eigentlich war ihr Plan, für einen Freiwilligendienst nach Costa Rica zu reisen. Doch die Reise kam nie zustande. Und ihr mühsam für die Reise erarbeitetes Geld ist wahrscheinlich auch weg, weil das Reisebüro Insolvenz angemeldet hat. Aber das ist nicht ihre größte Sorge.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich so eine Lücke in meinem Lebenslauf habe, weil ich ein ganzes Jahr lang damit verbracht habe, Nebenjobs und Babysitten und sowas zu machen und gar nichts richtig vorweisen kann, wie ich meine Zeit verbracht habe. Ich glaube, das könnte schlechte Auswirkungen vielleicht auf später haben, weil einfach so ein ganzes Jahr leer ist. Ja.
In einigen Wochen zieht Zoe nach Münster, um dort Biologie zu studieren. Noch aber hat sie keine Informationen darüber, ob die Veranstaltungen online stattfinden oder in Präsenz.
Ich habe ja auch gedacht, ich ziehe jetzt eine neue Stadt und fange ein neues Leben an und lerne neue Menschen kennen. Und jetzt weiß ich halt nicht, wie das laufen wird und diese Unsicherheit beschäftigt einen halt.
Ihre Freundin Ella hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie studiert schon seit einem Semester Jura. Zum Start im April wusste sie noch gar nicht, ob es überhaupt losgeht. Irgendwann war klar, alles findet rein online statt. Keine Vorlesungen im Hörsaal, keine Kennenlerntreffen mit anderen Erstsemestern.
Es waren halt die Vorlesungen teilweise halt aufgezeichnet von den letzten Jahren und manches halt auch so Live-Zoom-Meetings. Aber es war halt am Anfang wirklich sehr schwer, da so reinzukommen, weil also ich wusste ja gar nicht, wie das alles abläuft. Und es war auch schwer, dass man sich halt gar nicht so wirklich mit jemandem austauschen konnte, weil die ganzen Leute, die halt mit mir studieren, die konnte ich auch nicht wirklich kennenlernen, weil ich habe die halt alle nie gesehen.
Ella wohnt zu Hause bei den Eltern. Wie sich ein neuer Lebensabschnitt anfühlt, ein richtiges Studierendendasein, das weiß sie nicht. Sie sitzt die ganze Zeit alleine vor ihrem Laptop. Eine Erfahrung, die sie mit ihrer Freundin Lilly teilt. Sie hatte sich bei einer Hochschule für Gesang beworben und wurde abgelehnt. Jetzt sitzt sie zu Hause und bildet sich mit Online-Tutorials weiter. Nicht sehr motivierend, sagt sie.
Ich wollte jetzt eigentlich dieses kommende Jahr dafür nutzen, nochmal voll reinzuhauen und mehr Musik zu machen, mehr aufzutreten und mich zu vernetzen mit Leuten. Und das ist jetzt halt leider extrem schwer, weil es gibt super wenig Auftrittsmöglichkeiten und da ich gerade eh so am Anfang stehe, noch vom Weg und noch nicht total sicher bin in allem, brauche ich das eigentlich sehr, so die Inspiration von außen und auch irgendwie Unterstützung so ein bisschen.
Auch ihre zweite Idee, ins Schauspiel zu gehen, kann sie im Moment nicht ausprobieren, da es zurzeit kaum Castings gibt.
Ich würde super gerne rausgehen ins Leben und irgendwie mehr machen und mich inspirieren lassen, raus in die Welt, und dass es halt einfach nicht geht. Macht einen irgendwie schon traurig.
Auch Lucia musste Absagen einstecken. Sie möchte Medizin studieren und wurde abgelehnt. Sie denkt, dass das auch daran liegt, dass sich derzeit viel mehr Abiturienten auf einen Studienplatz bewerben als sonst, weil die Möglichkeit wegfällt, ins Ausland zu gehen.
Es werben sich ziemlich viele direkt nach dem Abi, anstatt eine Pause zu machen, so wie es jetzt Jahre davor halt relativ üblich war. Und ich glaube, deswegen konzentrieren sich ziemlich viele Bewerbungen jetzt auf dieses Wintersemester. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann für viele dann nochmal schwieriger macht, reinzukommen und dass der NC dann auch nochmal in die Höhe schießt.
Lucia tröstet sich damit, dass es vielen ihrer Freunde ähnlich geht wie ihr. Immerhin hat sie einen Job gefunden in einer Arztpraxis. Helfer im medizinischen Dienst werden schließlich auch und gerade in Corona-Zeiten dringend gebraucht.
Corona-frustrierte Jugendliche. Esther Körfgen hat sie für uns getroffen und wir wollen uns jetzt mit dem Gefühl der Perspektivlosigkeit einmal näher beschäftigen, zusammen mit Katrin Busch-Hohlfelder. Sie ist Autorin, Dozentin und Business Coach in Bonn. Frau Busch-Hohlfelder, Perspektivlosigkeit, das Gefühl, eine Lost Generation zu sein. Was ist da dran?
Also ich möchte den Aspekt hervorheben, dass diese Generation der jetzt Abiturienten ein Stück weit sehr weich gepolstert war in den letzten Jahren. Es war ein großes Wirtschaftswachstum. Die, ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen, Helikoptereltern, und da möchte ich mich auch nicht davon ausnehmen, haben die Kinder und die Jugendlichen weich gepolstert. Und es hat sich alles sehr, sehr bequem angefühlt. Und jetzt ist natürlich Corona der große Schock. Und jetzt ist natürlich eine Herausforderung, mit der man nicht gelernt hat, umzugehen.
Sie sagen, man hat damit nicht gelernt, umzugehen. Wie kann man das dann lernen?
Also im Grunde mit Herausforderungen umgehen, oder ich würde es fast sogar sagen, mit dem Wandel und den Veränderungen, die um uns rum ja immer mehr passieren. Da kann man trainieren, mit umzugehen. Das ist eigentlich wie so ein Muskel, wenn man sich einen Muskel vorstellt, der eigentlich vielleicht jetzt weniger trainiert ist, weil das alles etwas weicher war. Und jetzt muss man eben lernen, mit sowas umzugehen. Und das können kleine Schritte sein. Ich möchte ein Beispiel sagen. Sie hatten eine junge Frau, sagte, sie sei so allein jetzt im Studium und sie hätte keinen Kontakt. Da wäre zum Beispiel so ein erster Schritt, dass man sagt, wer sind denn meine Mitkommilitonen? Wen könnte ich denn da ansprechen? Mit wem kann ich denn vielleicht einen Spaziergang mal machen? Oder man kann sich mal zu fünft irgendwo in die Sonne setzen und Dinge besprechen, sich kennenlernen. Und das sind kleine Schritte, die vielleicht über die Komfortzone hinausgehen, die aber es verändern, weil man es selber in die Hand nimmt.
Jetzt hatten Jugendliche, junge Menschen schon vor der Corona-Krise oft Schwierigkeiten, sich ein Berufsfeld vorzustellen, einen Berufswunsch zu entwickeln. Ist das jetzt nochmal deutlich erschwert, also nochmal eine Schippe drauf auf das, was sowieso schon vorher als Schwierigkeit da war?
Also ich würde da auch wieder sagen, es ist wahrscheinlich gefühlt schlimmer als vorher. Aber die Selbstreflexion und diese Innensicht, die muss generationsübergreifend eigentlich erfolgen, weil ich erlebe es oft, dass auch 40- oder 50-Jährige kommen und sagen, Mensch, was soll ich denn eigentlich machen? Ich würde gerne so gerne einen Job machen, der mir Spaß macht und Freude macht. Und im Grunde sind das zwei Dinge, die besonders wichtig sind, zu schauen, wo sind eigentlich meine Fähigkeiten, wo sind meine Potenziale, was kann ich also? Und das Zweite ist, was sind eigentlich meine Interessen, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, also was will ich eigentlich? Und diese Betrachtung muss ich immer machen. Und ich glaube, das fehlt oft den jungen Menschen und das fällt jetzt besonders auf, weil die dritte Komponente, nämlich der Abgleich mit dem Arbeitsmarkt, man jetzt feststellt, oh, das funktioniert alles gar nicht mehr, es ist nicht mehr so selbstverständlich. Also muss ich eben stärker diese ersten zwei Elemente, dieses was kann ich und was will ich, betrachten, um den Abgleich mit dem Arbeitsmarkt hinzubekommen.
Das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage. Was kann ich, was will ich? Selbst für Ältere, Sie haben es gerade erwähnt, die auch manchmal zu Ihnen kommen und diese Frage nicht beantworten können. Und besonders jetzt in Corona-Zeiten, wo man gerade nicht so viel ausprobieren kann, das Gefühl hat, eingeschränkt zu sein in seinen Möglichkeiten. Wie kann ich da versuchen, meine Zukunft zu gestalten?
Also tatsächlich ist ein ganz, ganz großer Schritt das Thema die eigene Haltung, die Einstellung dazu. Es ist oft so, dass unsere Lebensqualität gar nichts damit zu tun hat, was passiert um uns herum, sondern wie wir damit umgehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Corona in eine Chance für mich betrachte, also in der Chance, Persönlichkeitsentwicklung und mich fit für morgen zu machen, gehe ich da schon ganz anders ran. Und tatsächlich würde ich fast sogar sagen, wenn Sie mal den Blick schweifen lassen und sagen, Sie sind 5 Jahre später und schauen zurück, und dann werden Sie sehen, dass genau diese herausfordernden Zeiten bestimmte Kompetenzen bei Ihnen gestärkt haben. Und genau darum geht es im Grunde, aus dieser Chance das Bestmögliche quasi rauszuholen. Und jetzt haben Sie mich ja gefragt, was man gerade machen kann, wenn man nichts ausprobieren kann. Ich würde da einfach mal sagen, intensiv recherchieren, weil zum Beispiel ist gerade Weinlese und man könnte auch bei einer Weinlese helfen. Sie sagten vorhin, es gäbe wenig Studentenjobs. Man könnte bei einer Weinlese helfen, man könnte im medizinischen Sektor schauen. Wenn Auslandsjahre wegfallen, ich habe recherchiert und habe gesehen, zum Beispiel der Arbeiter-Samariter-Bund wirbt ausdrücklich damit, dass wenn die Auslandsmöglichkeiten gerade wegfallen, dass man doch ein FSJ macht.
Also das freiwillige soziale Jahr.
Ja, also ich glaube, wenn man schaut und auch über den eigenen Tellerrand hinausschaut und vielleicht sich auch was einlässt, was vielleicht im ersten Moment nicht ganz so attraktiv erscheint, wo man sagt, ja, ich probiere es einfach aus, dass sich dadurch ganz andere Türen öffnen können.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann scheint es vor allem der Optimismus zu sein, für den Sie auch plädieren, einfach die Situation aktuell als Chance zu nutzen, den Freiraum zu nutzen, der sich ja auch auftut.
Es ist wirklich eine Frage des Optimismus. Wie gehe ich daran? Und wenn es irgendwie geht, das mit kleinen Schritten auszubauen, ist unheimlich hilfreich. Und vor allem auch in der Verbindung mit anderen Menschen. Und deshalb rate ich auch hier dazu, wirklich das Netzwerk, was man hat, die Freunde, die Freundinnen, die Kollegen, Kolleginnen, Mitstudierenden, wirklich auch persönlich anzusprechen, mit denen in Verbindung zu gehen, weil das einfach sehr, sehr gut tut und wir alle dieses Bedürfnis haben, mit Menschen in Verbindung zu stehen.
Ja, und wie ist es, wenn ich jetzt trotz allem für eine längere Phase nichts finde und auf meinem Lebenslauf dann ja nichts vorzuweisen habe? Ist das schlimm?
Also ich bin ganz glücklich, dass Sie diese Frage stellen mit dem Lebenslauf, weil ich schon lange vor Corona versucht habe, den Menschen zu sagen, es gibt inzwischen bunte Lebensläufe. Und es ist gar nicht mehr üblich, dass jemand 30 Jahre im Unternehmen ist. Das ist vielleicht im öffentlichen Dienst oder bei Institutionen noch so, aber in der Regel ist heute Wechsel normal. Und ich glaube, um dieses Wechseln zu zeigen, was steht denn eigentlich dahinter? Es ist eine Flexibilität, man kommt mit neuen Dingen zurecht. Und wichtig ist im Lebenslauf, das einfach transparent darzulegen. Und wenn Sie mal überlegen, wir haben weltweit Corona, ganz ehrlich, wir werden alle unsere Corona-Lücke haben und wir werden alle irgendwie eine Situation haben im Lebenslauf, wo wir vielleicht reinschreiben müssen, Umorientierung oder Neuausrichtung oder Studienplatz überbrückt mit XY. Also ich glaube, ehrlich gesagt, da dürfen wir mal so ein bisschen abwarten, was kommt und müssen das auch ein bisschen entspannt sehen.
Ein bisschen entspannt sein und optimistisch bleiben. Alles andere bringt einen nicht weiter. Katrin Busch-Hohlfelder war das, Autorin, Dozentin und Business Coach aus Bonn. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. An Mathe scheiden sich die Geister, die einen lieben die bestechende Logik, die anderen streiken bereits bei den binomischen Formeln, spätestens aber, wenn es um Wahrscheinlichkeitsrechnung geht. Für die weltbesten 100 Mathe-Genies, die bei der heute beginnenden Mathe-Olympiade über ihren ersten Klausuren brüten, wären das leichtere Fingerübungen. Mit dabei sind die 6 besten Mathe-Schüler heute, die besten Mathe-Schüler Deutschlands. Sie saßen heute Vormittag 4,5 Stunden im Schwarzwald an ihrer ersten digitalen Klausur im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach. Dort hat sie Thomas Wagner bei den Vorbereitungen getroffen.
Ein Flachdachgebäude in der Abgeschiedenheit des Schwarzwaldes. Hier im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach hören 6 Schüler konzentriert zu, wenn ihnen der Lübecker Mathematikprofessor Jürgen Prestin den letzten mathematischen Schliff verpasst. Endspurt in der Vorbereitung auf die Mathematik-Olympiade 2020.
Ja, wir haben halt eine Aufgabe aus der Zahlentheorie besprochen. Wir hatten halt Eigenschaften von Zahlen, die sich gegenseitig teilen und sollten dann halt finden, welche Paare an Zahlen das erfüllen.
Was für den Laien wie ein kaum zu verstehendes Mysterium klingt, ist für den Abiturienten Tobias Bauer aus Bayreuth Eine spannende Herausforderung. Tobias Bauer ist einer von 6 deutschen Teilnehmern an der Mathematik-Olympiade 2020.
Ja, ist natürlich cool, so unter den besten 6 in Deutschland zu sein und sich da jetzt zu qualifizieren für einen internationalen Wettbewerb, auch wenn der jetzt nicht zentral stattfindet.
Ursprünglich nämlich hätten sich alle 600 Teilnehmer an der Mathe-Olympiade dieser Tage im russischen St. Petersburg treffen sollen, um ihre Wettbewerbsklausuren zu bestreiten. Nun, in Zeiten der Pandemie, wird die Mathe-Olympiade trotzdem ausgetragen, dezentral. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brüten ab heute in ihren jeweiligen Heimatländern über den Aufgaben, die digital gestellt werden. Und diese Aufgaben haben es in sich. Da geht es zum Beispiel um
Algebra, also so Sachen, die dann mit Funktionen zu tun haben, Gleichungen, Ungleichungen, solche Dinge. Kombinatorik, ja, Kombinatorik kann man irgendwie schwerer erklären. Also es hat manchmal was mit Abzählen zu tun, manchmal auch nicht. Manchmal hat es auch einfach nur was damit zu tun, dass irgendwas existiert oder ja, es ist ein bisschen schwierig, irgendwie in Worte zu fassen.
Sagt Teilnehmer Maximilian Haug aus dem rheinland-pfälzischen Lonsheim. Er glüht regelrecht für das Grübeln über Integrale und Ableitungen, weil
Mathematik ist halt erstens einfach toll. Ich denke, das muss man einfach gemacht haben, um das dann auch zu verstehen. Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall so beim Problemlösen, wenn man dann irgendwie ein Problem gelöst hat, das ist natürlich toll. Ich denke, das versteht jeder. Und dann ist es auch, ja, irgendwie tun sich dann manchmal unerwartete Zusammenhänge oder so auf. Und das ist dann natürlich auch faszinierend.
So ähnlich empfinden das wohl alle 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 100 Ländern, die bei der Internationalen Mathematik-Olympiade, kurz IMO, mitmachen. Und die wird schon seit Jahrzehnten regelmäßig ausgetragen, was der deutsche Delegationsleiter Jürgen Prestin, Mathematikprofessor an der Universität Lübeck.
Die IMO in dieser Form gibt es seit 1959, hat in den Ostblockländern damals begonnen. Und seit den 70er Jahren sind dann immer mehr Länder dazugekommen. Und jetzt sind wir ganz stolz, dass weit über 100 Länder jedes Jahr teilnehmen.
Will heißen, die Konkurrenz ist stark.
Die Favoriten kommen so aus Nationen wie China, Russland oder den USA. Die haben eigentlich jedes Jahr sehr gute Ergebnisse. Deutschland war die letzten Jahre so auf Platz 30 ungefähr. Aber ja, davor war Deutschland auch besser.
In diesem Jahr, so der Teilnehmer Lennart Christian Krabbel aus Hamburg, will das deutsche Schülerteam natürlich wieder weiter nach vorne. Auffällig, unter den 6 deutschen Mathe-Olympioniken sind in diesem Jahr nur Jungs. Delegationsleiter Jürgen Prestin.
Wenn Sie bei den Olympiaden fragen, ist es leider Gottes so auf internationaler Ebene, dass wirklich nur 10% der Teilnehmenden dann wirklich Mädchen sind. Wir versuchen dort viel, auch junge Mädchen zu gewinnen, sich zu begeistern für die Mathematik.
Beispielsweise durch die European Girls Mathematics Olympiade, die vor einigen Jahren angelaufen ist. Die Jungs, die derzeit im Schwarzwald brüten, haben derweil 2 Ziele vor Augen. Erstens, gut abschneiden. Zweitens, auf der Basis eines guten Ergebnisses einen guten Job bekommen. Natürlich, so Schüler Maximilian Haug.
Irgendwas mit Mathe.
Digital, das Wort wurde vermutlich in diesem Jahr so häufig verwendet wie noch nie. Und tatsächlich, durch Corona wird sich unser Alltag und vor allem unser Berufsleben sehr viel schneller digitalisieren als gedacht. Und damit werden Arbeitnehmer räumlich unabhängiger von ihrem Arbeitgeber mobiler. Das, was die sogenannten Digitalnomaden längst leben. In dieser Woche wollen wir bei Campus und Karriere genauer hinschauen, sind Digitalnomaden Vorreiter unseres zukünftigen Arbeitens? Unsere dreiteilige Serie startet heute mit der Frage, wer versteht sich eigentlich als Digitalnomade? Tristan Schwarz hat mit Digitalnomaden darüber gesprochen, über ihr Selbstverständnis, ihre Voraussetzungen und ihre Arbeit.
Wie man vielleicht im Hintergrund hört, bin ich gerade am Strand. Allerdings sieht ein klassischer Arbeitsalltag eher aus, dass man in der Unterkunft, also sprich im Homeoffice oder auch in einem Coworking Space arbeitet. Und um ein bisschen kreativer zu sein, wechselt man hin und wieder einfach mal in ein Café, das auch gerne am Strand sein kann.
Chris Dippold arbeitet digital. Derzeit lebt er auf einer Insel im Süden Thailands namens Koh Phangan. Die Insel ist ein beliebtes Touristenziel und für Fullmoon-Partys bekannt.
Ich habe gemerkt, wie schön es eigentlich ist, zu reisen und nebenbei trotzdem noch zu arbeiten. Und so hat sich das die letzten Jahre entwickelt, dass ich immer mehr im Ausland unterwegs war. Dieses Jahr habe ich mich dann dazu entschieden, auch komplett ortsunabhängig zu bleiben und mich auch aus Deutschland langfristig abzumelden.
Sogenannte Digitalnomaden können dort arbeiten, wo es ihnen am liebsten ist. Das kann am anderen Ende der Welt sein, aber auch im Homeoffice oder in einem Café um die Ecke. Was man dafür braucht?
Laptop, Internetverbindung und schon kann es losgehen,
sagt Sascha Feldmann. Er arbeitet ebenfalls digital, allerdings größtenteils von Deutschland aus. Zu seinen Projekten gehört unter anderem ein Podcast, in dem er Menschen zu Wort kommen lässt, die sich dazu entschlossen haben, ortsunabhängig zu arbeiten. Auch er ist viel unterwegs, aber nicht ständig.
Das Schöne ist, man ist nicht immer auf Reisen, man kann aber. Ja, man muss nicht, man kann aber, wenn man will.
Um dauerhaft von überall auf der Welt zu arbeiten, muss man sich in der Regel selbstständig machen. Als Programmierer, Grafikdesigner, Übersetzer oder Bloggerin. Corona-bedingtes Homeoffice hat gezeigt, dass aber auch für viele Assistententätigkeiten kein fester Arbeitsplatz mehr notwendig ist.
Reisen organisieren, Telefonnate annehmen, das sind so die typischen Backoffice-Aufgaben, wie man sie wirklich aus einer Assistenztätigkeit kennt. All die Sachen, die wir im Büro machen, kann man drüber nachdenken, zu digitalisieren.
Ob nun das Arbeitszelt ständig woanders aufgeschlagen wird oder nur manchmal. In immer mehr Berufsfeldern tauchen Digitalnomaden auf.
Momentan, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, besonders gefragt ist das Social Media Management. Das heißt, viele Leute suchen sich einen Social Media Kanal, um sichtbar zu werden. Und da brauchen die Leute natürlich Unterstützung.
Unterstützung, wie sie Chris Deppold bietet. Mit Online-Marketing verdient er seinen Lebensunterhalt. Unternehmen beauftragen ihn mit Werbekampagnen, hauptsächlich auf Facebook und Instagram. Außerdem hilft er bei der Erstellung und Optimierung von Online-Shops.
Klassische Auftraggeber für mich sind mittelständische Unternehmen, Startups und auch größere Brands und Konzerne, die mit mir zusammenarbeiten, um einfach mehr Sichtbarkeit, mehr Umsatz und mehr Erfolg zu haben.
Sascha Feldmann ist ähnlich unterwegs. Er verdient seinen Lebensunterhalt zu einem guten Teil durch seine Digital-Freiakademie. Gegen einen monatlichen Abo-Obolus hilft er seinen Kunden beim Einstieg in die digitale Arbeit. Er sieht sich als Profiteur der Corona-Krise, denn seine Website konnte einen deutlichen Anstieg an Besuchern verzeichnen. Ähnlich ist es bei Chris Deppold. Zwar hätten einige Kunden die Aufträge storniert, weil die wirtschaftlichen Corona-Folgen für sie noch nicht absehbar sind.
Wir konnten aber mit Facebook-Anzeigen unterm Strich auch weiterhin Umsatz generieren, teilweise sogar deutlich mehr Umsatz.
Wer Digitalnomade werden will, muss kein Studium und keine spezielle Ausbildung nachweisen, aber sich mit Software und der virtuellen Welt auskennen. Mindestens.
Ich war schon mit 11 Jahren sehr internetaffin und bin dann nach meiner Schulzeit in eine Ausbildung gerutscht. Die nennt sich Kaufmann in Marketingkommunikation und da habe ich auch sehr viel im Bereich Social Media gemacht. Und für mich war dann klar, direkt nach der Ausbildung, dass ich mich selbstständig mache. Und am Anfang habe ich natürlich noch nicht ortsunabhängig gelebt, sondern hatte noch ein festes Büro.
Noch ist das digitale Nomadentum in Deutschland sehr nischig.
Die Szene wächst, ist aber immer noch mega, mega klein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Szene sich irgendwie als hip bezeichnet oder als Außenseiter.
Es gibt viele Foren und Social-Media-Gruppen, in denen man sich austauscht und sich inspirieren lässt. Und es gibt auch immer wieder Offline-Treffen.
Das Schöne ist auch, dass es immer so digitale Nomaden-Hotspots gibt, wie auf Bali oder in Thailand.
Persönlicher Austausch ist allen wichtig. Denn ganz so einfach ist es nun mal nicht, sich eine berufliche Karriere aufzubauen, die es erlaubt, die Welt zu erkunden und gleichzeitig Geld zu verdienen. Es ist ein längerer Prozess. Von heute auf morgen, das ist eher der Ausnahmefall.
Digitalnomaden, Vorreiter der zukünftigen Arbeitswelt, unsere Serie in dieser Woche. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Wir blicken gespannt auf den heutigen Abend. Dann kommen nämlich im Kanzleramt Angela Merkel, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sowie die Kultusminister der Bundesländer zusammen. Beim zweiten Schulgipfel geht es um Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen und natürlich um digitale Lernsoftware, schnellen Internetanschluss für die Schulen, Lehrerfortbildung, eigentlich alles, was notwendig ist, damit Kinder und Jugendliche nicht zu den Verlierern der Corona-Krise werden. In den vergangenen Wochen haben wir hier bei Campus und Karriere über all diese Themen ausführlich und über viele gute Vorschläge gesprochen und werden es auch weiter tun. Ob heute Abend bahnbrechende Entscheidungen getroffen werden und sich danach zügig vieles zum Besten wendet, beim letzten Schulgipfel im August war es nicht so, warten wir es ab.